Okay, guten Morgen. Heute zum Thema Krisen und Terror überall. Was gibt Halt in einer ungewissen Welt? Bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich kurz Hallo sagen. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Bobby. Mein Vater ist Kanadier, meine Mutter kommt aus USA und sie haben 25 Jahre in München gearbeitet. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und dann eine italienisch-amerikanische Frau kennengelernt und wir sind dann nach Österreich und haben 10 Jahre hier gelebt und sind in der Zwischenzeit wieder schon 10 Jahre in USA und ich bin dort ein Pastor in einer Gemeinde so ähnlich wie hier und es ist eine Freude für mich, dass ich wieder hier sein darf in Österreich. Ich wollte auch kurz Dankeschön sagen, wir für das Organisationsteam diese ganze Woche, Christoph Ritter und das ganze Team, ihr habt das so toll organisiert und wir haben uns wirklich wohlgefühlt die ganze Woche und es war so schön, jeden Abend mehrere von euch kennenzulernen. Also danke an das Team. Auch ein Dankeschön an Hans Sommer da hinten wegen dem Peace and Hope Projekt. Für unsere Leute war das so ein Segen, einige Flüchtlinge kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Und auch, dass Hans, dass du damals den Mut und den Vertrauen vom Herrn bekommen hast, um so ein großes Projekt zu machen, diese ganzen Wohnungen fertigzustellen für Flüchtlinge. Und es ist toll zu sehen, wie Gott da zusammenwirkt. Und danke auch, Ruth, für deinen Glauben und das Aushalten. Es ist nicht einfach. Meine Frau kennt das auch im Hintergrund und es ist ein Segen, dass wir das zusammen erleben dürfen. Gestern waren wir zusammen auf einer Buschenschenke, vielleicht 30 oder 35 zusammen. Und es war, diese ganze Woche war eigentlich ein Bergerlebnis für uns, weil wir aus verschiedenen Ländern da sind. Wir sind auch hier in diesem Raum, ob es jetzt USA, es gibt einige Deutsche hier, Österreicher, aus Syrien, Iran, Irak, Afghanistan und wo auch immer, aus Afrika einige. Und es ist für mich einfach, es ist ein Segen zu wissen, dass wir alle ein Teil sind von dem Leib Christi, die Gemeinde Gottes. Gottes Kinder in der ganzen Welt gehören zu einem Leib. Und wenn wir von anderen Ländern zusammenkommen, dann haben wir sofort diese enge Gemeinschaft, und als ob wir einfach Geschwister sind. Und es ist so schön, dass wir das zusammen, als Fremde kommen wir zusammen und wissen, der Herr ist bei uns. Und das ist so ein Segen, wenn man das erleben darf, wenn verschiedene Menschen aus anderen Ländern zusammenkommen. Also Dankeschön für die Zeit hier bei euch. Wir werden heute noch ein Bergerlebnis mit unserer Gruppe. Wir fahren zu Mittag zum Dachsteingletscher rauf. Ja, also manche von unserer Gruppe haben noch nie die Berge gesehen. Als wir hergefahren sind, hat es geregnet und wir freuen uns schon. Gott hat uns so ein schönes Wetter geschenkt und wir freuen uns darauf. In dieser Woche hat es sich so darum gehandelt, am ersten Abend, wozu überhaupt Religion? Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, dass wir also Religion eher beiseite schieben sollten und darüber nachdenken. Und ich habe euch Mut gemacht, ein Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, so zeige mir die Wahrheit. So war es bei mir auch auf der Uni. Ich habe irgendwie durch die Welt um mich gedacht, es muss doch etwas Größeres geben hier. Jemand, der das alles geschaffen hat. Und so habe ich angefangen zu beten, Gott, wenn es dich gibt, so zeige mir die Wahrheit. Wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen, dass es sich nicht wirklich um Religion handelt, sondern dass der Mensch erkennt, dass Gott ihn gemacht hat und dass man dann wirklich das auch im Alltag erleben darf. Er ist bei mir, er liebt mich. Und wenn du dann ein bisschen mehr schaust, dann kannst du auch erleben, er ist Mensch geworden und ist für mich gestorben. Es ist so viel erfüllte Prophetie im Alten Testament, dass ein Messias kommen sollte. Zu viele Kleinigkeiten. Er wird in Bethlehem geboren. Er wird reitend auf einen Esel nach Jerusalem kommen. Er wird für 30 Silberstücke verraten werden. 27 prophetische Aussagen im Alten Testament über eine Kreuzigung, obwohl es damals noch keine Kreuzigung gab, wurde das schon beschrieben in Jesaja Kapitel 53. Er ist für uns ans Kreuz. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und ich habe dann gelesen, nicht über Religion, sondern das ist faszinierend. Gott ist Mensch geworden. Er hat so ein vollkommenes Leben gelebt. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, mein Gebet, Jesus, ich sehe mehr von deiner Person. Du hast so ein vollkommenes Leben gelebt. Du hast dich eingesetzt für Menschen. Du hast Menschen geheilt. Du hast so viel Macht über die Natur. Du könntest auf dem Wasser gehen. Und man erlebt das so. Und dann kam es zu seiner Kreuzigung. Und er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Die hohen Priester haben ihn gekreuzigt, weil er zugegeben hat, ich und der Vater, wir sind eins. Ich komme von Gott. Und sie haben gewusst, er gibt zu, dass er der Gottesmensch ist, dass er der Messias ist. Und sie haben gesagt, das ist ihr Lehrer, du musst ans Kreuz. Und er hat dann nicht gesagt, stopp, das war nur ein Witz, ich bin nicht Gott. Der Grund, warum man Jesus gekreuzigt hat, ist, weil er Gott ist. Das haben die hohen Priester nicht akzeptiert. Aber er hatte schon seine Auferstehung vorher rausgesagt. Nach 3 Tagen ist er aus den Toten auferstanden. Es war unglaublich. Die Jünger waren so voller Angst. Sie haben sich diese 3 Tage versteckt in Jerusalem, haben gedacht, er ist tot. Und die werden uns finden, uns auch umbringen. Und dann kam Jesus in ihr Raum hinein und sagte, schaut mal die Narben auf meinen Händen. Und sie haben dann mit ihm gesprochen und er hat ihnen Mut gemacht und den Auftrag gegeben, sie sollen in die ganze Welt gehen und das weitersagen, dass er auferstanden ist. Und die Jünger sind von Angsthasen zu Löwen geworden. Was hat sie so geändert, dass alle Jünger bereit waren, dafür zu sterben? Er ist auferstanden. Und ich glaube, das ist für mich war es dann so schön zu sehen, Gott hat sie verändert, weil sie gemerkt haben, er lebt, er lebt. Und sie sind dann hinausgegangen in die ganze Welt. Innerhalb von 250 Jahren hat der Christentum sich im ganzen Römischen Reich verbreitet, von Indien bis England. Dann hat man das sogar zu der offiziellen Religion gemacht. Und da kam schon wieder das Problem, dass man versucht hat, es wegzunehmen von einer Person. Jeder darf frei entscheiden. Aber man hat das dann zu einer Staatsreligion gemacht. Dort kamen dann wieder die Probleme. Gott ist so ein Gentleman, er möchte, dass jeder einzeln soll entscheiden dürfen. Ja, ich glaube Gott, dass du da bist. Und wenn man dann schaut und ein bisschen nachdenkt, Jesus, ich erkenne, du bist der Retter, dann kann man dieses Gebet sprechen, Jesus, errette mich, vergib mir meine Schuld, ich weiß jetzt, warum du am Kreuz gestorben bist. Manche von euch, ihr seid heute hier und ihr denkt euch, wenn ich eine Beziehung haben möchte mit Gott, wäre das viel zu stressig. Ich bin noch nicht vollkommen genug dazu. Der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, er sagte zum Schluss, es ist vollbracht. Du kannst Vergebung erleben. Es ist so beschrieben in der Schrift, du wirst gekleidet mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit wirst du gekleidet. Und du kannst, obwohl du noch nicht vollkommen bist, kannst du eine Beziehung mit ihm aufnehmen. Das ist nicht etwas Religiöses, wo irgendeine Religion sagt, du musst dich bessern, du musst diese Liste erfüllen, damit du eine Beziehung mit Gott haben. Nein, er liebt dich so sehr und hat seine Liebe dir erwiesen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und deswegen haben wir am Mittwochabend ein bisschen darüber gesprochen, wer ist überhaupt dieser Jesus? Mein Gebet, Jesus, errette mich. Heute werden wir über dieses Thema sprechen, Krisen. Was gibt mir Halt in einer ungewissen Welt? Es gab mal einen jungen Mann, wir nennen ihn mal Fritz. Fritz und der Kartoffelacker. Fritz sitzt im Gefängnis. Sein Vater ist alt und er hat keine Kraft mehr, seinen Acker umzugraben. So schreibt ihm sein junger Sohn, schreibt ihm einen Brief vom Gefängnis, Papa, du sollst ja nicht den Acker, den Boden aufgraben, da sind die ganzen Leichen drin. Die Polizei kommt ein paar Tage später und gräbt alles auf und dann schreibt der Sohn noch einen Brief, Papa, ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Eine Lösung. Manchmal komme ich selber in eine Zwickmühle, gell? Und ich kann mir dann irgendwie eine Lösung ausdenken. Das wird schon irgendwie werden. Das schaffe ich irgendwie. Aber es gibt oft Situationen, wo du merkst, ich komme da an eine Grenze. Gell? Ich, boah, da finde ich jetzt keine Lösung. Und du merkst irgendwann, ich habe doch nicht komplett, also die Kontrolle. Als ich hier mein letztes Jahr in Österreich, 2006, war ich in Wien, dort bei einer Gemeinde, einer Gemeinschaft von Christen, habe dort eine Zeit verbracht. Eine Familie kam zu mir und hat erzählt, dass sie 2006 zu Weihnachten in Thailand im Urlaub waren und ein Tsunami kam. Sie haben das gerade noch überlebt. Könnt ihr euch erinnern an dieses Tsunami? Und die haben das so beschrieben, wie sie sich festgehalten haben an Bäumen und verschiedenen Dingen und haben das überlebt. Und dann haben sie erzählt von einer Insel, wo circa 400 Christen dort in einer Gemeinschaft leben. Aber es war sehr muslimisch, diese Insel. Und die Christen wollten Weihnachten feiern. Aber die Einheimischen dort haben gesagt, nein, ihr dürft nicht Weihnachten feiern. Und so sind die Christen hinauf in die Berge und haben dort oben auf dieser Insel Weihnachten gefeiert. Diese Tsunami-Welle kam und 80% der Einwohner der Insel sind gestorben. Alle, die nicht oben auf dem Berg waren. Eine kleine Insel. Und es war interessant für mich zu hören, wir haben nicht die Kontrolle, aber als Kind Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du die Gewissheit haben, dass Gott dich liebt und dass er bei dir ist und dass wir, auch wenn es Krisen oder Terror gibt, dass wir einen Halt haben. Wir können einen Halt haben. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen heute, weil wir können uns manche Dinge in den Nachrichten so anschauen mit 100 Kilogramm Uran. Das genügt schon, eine Atombombe zu bauen, die in einen Koffer passt. In Hiroshima, das waren nur 50 Kilogramm Uran und es zerstörte eine Fläche von circa 8 Quadratkilometer. Ungefähr 50.000 Menschen sind in einem ums Leben gekommen. Dann ein radioaktiver Niederschlag kann über große Distanzen Krankheiten, genetische Defekte und Tod innerhalb von Stunden und bei anderen Tagen und Jahren verursachen. Wasserstoffbomben. Eine Bombe kann eine Fläche von 200 Quadratkilometer zerstören. Dann gibt es chemische Waffen, synthetisch hergestellte Substanzen, die von Lebewesen über Haut, Blut, Augen, Lunge und Nerven aufgenommen werden und zur zeitweiligen Paralyse oder zum Tod führen. Viele Länder haben zurzeit die Möglichkeit, solche Waffen herzustellen, biologische Waffen, die auch dann Viren ausbreiten. Und wir lesen in der Schrift, die Nationen gelten vor Gott wie ein Tropfen auf einem Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Gott möchte von Anfang an, dass wir wissen, er ist allmächtig. Und wenn du alle Nationen der Welt hernimmst, stell dir vor, ich habe einen Eimer voll Wasser hier und ich denke mir, boah, das ist schon ziemlich schwer, wenn ich das zu lange halten muss, dann spüre ich das schon in den Armen. Und stell dir vor, ich bitte jemanden, diesen Eimer zu halten, mach die Augen zu und dann nehme ich ein Wassertröpfchen, nur ein ganz kleines Tröpfchen und ich tue das ins Wasser und sage ihm, hast du gespürt, wie es jetzt schwerer geworden ist? Ich habe nichts gespürt. Hast du schon ein Tröpfchen dazugegeben? Ich habe nichts gespürt. Das ist dieser Vergleich. Die Nationen gelten vor Gott wie ein Tropfen am Eimer. Du kannst die ganzen Atombomben und die Kraft und die Macht in dieser Welt zusammenstellen und es fällt so ins Gewicht wie ein Tropfen in ein Eimer Wasser. Es fällt gar nicht ins Gewicht. Im Vergleich mit dem, wie allmächtig Gott ist. Er ist der allmächtige Gott. Wenn du mal wirklich die Herrlichkeit Gottes sehen würdest, würdest du als Mensch nicht bestehen können. So mächtig ist er, so herrlich ist er. 57 Mal in der Schrift lesen wir, Gott ist allmächtig, allmächtig. Was gibt mir Halt in einer ungewissen Welt? Ich möchte auf Johannes Kapitel 12 deuten heute. Jesus ist auf dem Weg, diese letzte Woche zu verbringen vor seiner Kreuzigung. Wollte einmal noch seine Freunde besuchen, Maria und Martha und Lazarus. Sie waren eng befreundet und sie wollten noch einmal zusammen was essen und es waren mehrere Leute, die sich da versammelt hatten. Und Jesus spricht dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ihr müsst verstehen, wenn ihr das Johannes, wenn ihr heute hier seid und ihr stellt euch noch Fragen, wer ist dieser Jesus? Ich möchte euch Mut machen, das Johannes-Evangelium zu lesen. Ich möchte euch auch Mut machen, am Sonntag ist hier mal um 9.30 Uhr Gottesdienst. Kommt und lernt ein bisschen mehr. Aber Jesus hat immer wieder diese Aussprachen. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer Hunger hat, wem hungrig, kommt zu mir. Ich bin das Brot des Lebens. Ich will dich von innen aus Ernährung schenken, von dem du nichts weißt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Hast du Durst? Wir leben in einem dunklen Land, wo kein Wasser ist. Ich bin das lebendige Wasser. Ich will dir Erfrischung schenken. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat auch gesagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt und die meisten Menschen gehen auf diesen Weg. Schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Leider haben wir als Menschen einen Hörfehler und obwohl Gott sich uns gezeigt hat durch seine Schöpfung, durch sein Wort, durch erfüllte Prophetie, dadurch, dass er selbst auf die Erde gekommen ist, Menschen wollen immer noch, was sie wollen. Ich will, was ich will. Und was dazu kommt, ist, wenn man in Ländern wohnt, wo man alles hat und bekommt, dann denkt man, wir haben eh die Kontrolle. Wenn wir sagen Österreich ohne Reich, dann ist es nur mehr Öster. Und dann ist es auch düster. Und dann werden Leute anfangen, Gott zu suchen. Und ich kann nur sagen, wenn es Krieg und Terror gibt, dann werdet ihr hier in Österreich eine Erweckung erleben. Ihr werdet erleben, wie Menschen auf einmal wach werden und erkennen, ich brauche Gott. Und bis dann werden wir einfach treu weitergehen, dem Herrn nachfolgen. Bei uns in Amerika ist es das Gleiche. Bis Krieg und Terror viele Leute denken, ich brauche keinen Gott, ich habe eh, was ich brauche und wissen nicht, dass sie überhaupt nicht allmächtig sind, sondern so klein im Vergleich mit Gott. Jesus steht auf der Erde, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr in der Dunkelheit wandeln. Ich bin das Licht der Welt. Er stand auf der Erde und sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Von wo jeder Atemzug, den du hast, jeder einzige Herzschlag kommt von Gott. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Hast du das gewusst? Der einzige Grund, warum du heute atmen darfst, ist, weil Gott es erlaubt. Und dann steht er hier auf der Erde und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann stellt er die Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Und eine unglaubliche Antwort kommt jetzt. Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Es ist irgendwie ein kleines Wunder, wenn ein Mensch erkennt, wer Gott ist und irgendwie dann genug Glauben hat. Nicht aus Werken sind wir gerettet, sondern glaubst du das? Glaubst du das? Und sie sagt, ich glaube es, Gott. Du hast die Worte des ewigen Lebens, ich glaube es. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der vorhergesagte Messias, der Retter, der kommen sollte, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Dein Leben hier betrifft viel mehr als nur diese Erdkugel. Okay? 70 Jahre, vielleicht 80. Das ist wie ein Hauch. Es ist kurz da und dann ist es weg. Aber es ist ein Entscheidungsort, wo jeder Mensch frei entscheiden darf. Glaube ich, dass du da bist, Gott? Glaube ich, dass du wirklich mein Retter bist? Der Apostel Paulus hat es so erlebt. Er hat ein Ereignis gehabt in seinem Leben, wo er Gott erkannt hat. Er hat Jesus erkannt. Und er sagte, für mich zu leben ist Christus und zu sterben ist Gewinn. Und er hat so frei leben können, weil er wusste in seinem Herzen, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich hier 70 Jahre lebe oder 40 Jahre, es ist mir eh wurscht. Das Sterben ist Gewinn. Gott hat mir schon so viel Schönes für mich vorbereitet im Himmel. Und Sterben ist dann nur noch ein Gewinn. Und deswegen ist die Frage heute, was gibt mir Halt? In erster Linie ewiges Leben. Ewiges Leben gibt mir Halt. Ihr wart tot in euren Verfehlungen und Sünden. Geistlich, von einer geistlichen Warte her, schreibt Paulus an diese Christen in Ephesus, ihr wart wie Leichen. Ihr wart geistlich gesehen wie Leichen. Ihr wart tot. Es war nichts da in euren Vergehungen und Sünden. Sünde heißt, alles, was ich tue, was nicht der Vollkommenheit Gottes entspricht. Der Kern der Sünde oder dieser Unvollkommenheit ist genau das zu sagen, was Satan ursprünglich gesagt hat, als er vom Himmel herab diesen großen Fall gehabt hat. Er sagte 5-mal in Ezekiel, ich will, was ich will. Ich werde. Er hat sich seinen Willen über Gottes gestellt, ist seinen eigenen Weg gegangen, hat Adam und Eva verführt. Adam und Eva machen, was sie wollen. Ist das gut gegangen für Adam und Eva? Und Menschen haben frei die Entscheidung. Ich will, was ich will. Und deswegen sind wir von einer geistlichen Warte her, gibt es dort keine Verbindung mit Gott. Du betest, du hörst nichts von ihm, du versuchst, du sprichst. Irgendwo ist da eine Trennung zwischen dir und deinem Schöpfer. Jesaja beschreibt es, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Unsere Schuld, ich mache, was ich machen will. Ich will, was ich will. Und vielleicht gibt's dich, vielleicht kannst du dich sogar ein bisschen anpassen in meinem Leben, wenn ich mal was brauche. In Römer 5, Vers 18 steht es so, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, er spricht von Adam und Eva, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Er spricht von Jesus Christus. Jesus Christus, Retter, Messias, durch seine Handlung, der Sohn Gottes, Rechtfertigung für das Leben, für alle Menschen, alle Völker, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet. Du bist geschaffen worden, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um diese Verbindung zu haben. Ohne Gott bist du wie eine Lampe ohne Strom. Ohne Gott bist du wie ein Auto ohne Treibstoff. Oder wie ein Glas ohne Wasser. Er hat dich geschaffen zu einem Sinn und Zweck und möchte dich erfüllen mit seinem Geist. Manche von euch, ihr kennt Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Mir gefällt auch Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Für uns gestorben. Mohammed ist im Grab. Konfuzius ist im Grab. Buddha ist im Grab. Du kannst nicht an das Grab Jesu Christi. Er ist auferstanden. Und wo findest du einen Leiter von irgendeiner Religion, der dir seine Liebe erwiesen hat, indem er freiwillig für dich gestorben ist? Es gibt keinen. Es gibt keine Religion der Welt. Diese erfüllte Prophetie, dieses vollkommene Leben, seine Liebe hat er uns gezeigt in seinem Lebensstil, dass er freiwillig ans Kreuz, das findest du nirgendwo. Was gibt mir Halt? Das ist ewiges Leben, diese Verbindung mit Gott. Meine Hoffnung ist, dass kein einziger Mensch, der heute in diesem Raum ist, hinausgeht, ohne zu sagen, Jesus, errette mich. Es ist so einfach. Jesus, errette mich. Ich habe erkannt, wer du bist. Vergib mir meine Schuld und errette mich. Aber das Zweite, was mir dann Halt gibt, ist der Glaube. Schaut mal, wie das ausschaut. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube das. Seht ihr, wie oft dieses Wort Glaube aufkommt? Wie bekomme ich Anteil an das Übernatürliche? Wie bekomme ich irgendwie Zugang zu diesem, zu dieser Auferstehungskraft. Die Frau, die mit ihm spricht, hat es noch nicht erlebt, sondern sie hat im Glauben gesagt, okay, ich glaube das, ich nehme das an. Daraufhin hat Gott ihre Augen geöffnet und sie sozusagen geehrt für ihren Glauben, indem er dann den nächsten Schritt getan hat. Wenn wir weiterlesen in Johannes Kapitel 11, passiert dann etwas. Lazarus war gestorben. Er liegt schon 3-4 Tage, liegt er schon im Grab. Jesus wollte aber zuerst wissen, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und als sie geantwortet hat, das ist eine mächtige, kraftvolle Antwort. Ja, Herr, ich glaube, du bist die Auferstehung und das Leben. Und danach schenkt er ihr dieses Ereignis, wo er sagt, ich möchte, dass wir hinübergehen zum Grab des Lazarus. Sie gehen dort hinüber, die anderen weinen und trauern. Mein Bruder ist gestorben und sie trauern so sehr, er sieht ihre Gesichter. Und dann kommt dieser kürzeste Vers in der Bibel. Jesus weinte. Jesus weinte mit ihnen. Die Emotionen Gottes, dass er spürt, wie es ist, Mensch zu sein. Er ist einfach überführt von diesen Emotionen und ich weine mit euch, weil ich weiß, ihr seid eigentlich im Original nicht dazu geschaffen, dass ihr den Tod durchmachen müsst. Aber diese Trennung ist da. Und ich weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er weint mit ihnen. Er weint mit dir heute. Er weiß, wie du dich fühlst heute, dass wir nicht in einer perfekten Welt leben. Und er weint mit uns. Aber dann gehen sie weiter bis zum Grab. Und dann spricht Jesus, Lazarus, steh auf. Die hatten das Grab aufgemacht und die sagen, der stinkt schon. Er sagt, Lazarus, steh auf. Lazarus steht auf. Ein Wunder. Er hat ihnen ein Stück weit etwas gezeigt von dem, wer er ist. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin der Einzige, der die Fähigkeit hat, dich in diese nächste Welt zu bringen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nimmt ihm seine Sargtücher ab. Lazarus, steh auf. Und er ist auferstanden. Ich glaube an Jesus, sagen manche von euch. Aber manchmal fällt es mir im Alltag schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir, ich lese manchmal in der Bibel und ich fühle mich wohl. Und dann schaue ich die Nachrichten an und dann so, vielleicht lese ich doch ein bisschen mehr in der Bibel jetzt. Aber im Alltag, wie sieht das aus? Und ich möchte das kurz beschreiben. Er ist der Gott der Hoffnung im Alltag. Römer Kapitel 15. Und manchmal, ich habe diesen Vers auswendig gelernt in Englisch, weil es mir hilft manchmal. Und vielleicht sind einige von euch hier heute und ihr glaubt an Jesus, aber es ist schwer manchmal. Man sieht die Nachrichten oder man hat manche Ängste. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben oder in dem, dass ihr glaubt, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte nur ein paar Minuten darüber sprechen. Der Gott der Hoffnung, das ist nicht positives Denken, sondern Hoffnung hat einen Namen. Er heißt Jehova Gott. Und wenn ich bete, dann sage ich Gott, ich danke dir, dass ich nicht in die Luft spreche, sondern du bist mein Gott. Ich danke dir, dass du der Gott der Hoffnung bist. In Römer 5 wird das so beschrieben. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Hoffnung, die wir haben in dem Herrn, ist nicht irgendwie ein positives, ja, ich hoff's. Ich habe einige Mal schon mit manchen in Österreich gesprochen. Glauben Sie, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie sterben? Und dann sagt man mir, ja, ich hoffe es. Wissen Sie, Sie können es wissen. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid, die ihr an seinen Namen glauben. Gott möchte, dass du es wisst, dass du es weißt. Diese Hoffnung ist nicht eine Philosophie, sondern wir sprechen mit dem allmächtigen Gott. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben oder indem ihr glaubt. Der Glaube bewirkt vieles bei uns, dass wir vor Gott kommen und sagen, ich glaube dir, ich vertraue dir. Die Hoffnung sagt, ich weiß jetzt schon, wo die Antwort liegt, weil mein Glaube auf Gott gerichtet ist und nicht auf irgendwelche Situationen, der allmächtige Gott. Und wenn ich nachdenke über Situationen in unserer Welt, dann fange ich an zu beten und sage, Gott, du bist der Gott der Hoffnung. Du hast dir deine Liebe schon erwiesen und heute möchte ich dir neu mein Vertrauen schenken. Und dann liste ich verschiedene Dinge, wo meine Ängste sind. Ich gebe dir heute meine Familie und verschiedene Ängste und ich schildere sie einfach Gott. Gott, ich schenke dir heute mein Vertrauen. Okay? Und dann steht drittens hier, es kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay? Gottes Geist gibt dir dann die Kraft dazu. Es handelt sich hier nicht darum, dass ich etwas außerordentlich machen muss. Es handelt sich darum, dass ich Raum mache in mir für Gott. Es ist ein Entleeren, ein Unterordnen, ein Sagen, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich nehme dann mein Leben und die ganzen Details und sage, Gott, ich gebe dir heute Raum. Diese Dinge sollen nicht erstrangig sein, sondern ich mache Raum für deinen Geist. Gott, du bist der allmächtige Schöpfer. Ich vertraue dir. Ich weiß, du hast dir meine Liebe erwiesen und ich vertraue dir. Und dann bete ich weiter und ich danke dir, Herr, für deinen Frieden. Dann kommt der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden. Das kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann fange ich an, vom Gemüt her ein bisschen mehr Freude und Frieden zu haben. Gott, ich habe dir meine Sorgen jetzt abgegeben und dann spüre ich im Inneren ein bisschen Freude und Frieden. Dieses Wort Frieden heißt eigentlich Shalom, Shalom. Und Shalom bedeutet, okay, Shalom bedeutet, alle unbeantworteten Fragen haben schon eine Antwort. Gott möchte, dass du Shalom spürst in deinem Herzen. Alle Fragen, die ich habe, sind schon in dir beantwortet, weil du allmächtig bist. Du kannst in einem Moment alles umändern. Das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn. Und Gott gibt mir dann Freude und Frieden, wenn ich so das Gebet spreche. Ich möchte bitten, dass die Band kommt und wir wollen schließen zusammen mit Gebet. Aber ich möchte diesen letzten Teil schildern, während ihr kommt. Wenn wir dieses Gebet sprechen und wir machen Raum für Gott und sagen, Gott, ich gehöre dir, der Geist Gottes gibt mir Kraft, dann kommt Frieden und Freude bei mir auf. Und was passiert? Es fängt an, bei mir zu überströmen. Diese Freude überströmt. Den Frieden und die Freude empfinde ich wie eine Art Quelle oder lebendes Wasser. In Johannes Kapitel 7 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Das sagt er aber von dem Geist Gottes, den die ihm empfangen sollten, welche an ihn glauben. Wenn du an Jesus glaubst, wird der Geist Gottes dich erfüllen. Du gibst ihm sozusagen dein Herz und machst Raum dafür, dass er dich füllen kann. Und wenn er dich füllt, gibt er dir Freude und Frieden und das wird zu einer Quelle für andere Menschen. Das heißt, du sitzt in der Firma und die Leute beklagen sich über Politik, über Wirtschaftskrisen, über alles, was falsch läuft in der Welt und du sitzt da so mit einem Lächeln, Friede und Freuden und dann sagen sie, hey, was ist mit dir los? Ja, ich gehöre gar nicht in diese Welt. Mein Gott ist viel größer und er wird schon alles zum Guten führen. Ich vertraue ihm. Und irgendwas in dir ändert sich und andere sehen das und denken sich, warum hast du keine Angst vor Terror? Ich habe einen großen Gott. Und ich habe in der Vergangenheit erlebt und weiß in der Zukunft schon, ich weiß schon, wie es enden wird. Erfüllte Prophetie im ersten Kommen Jesu. Das zweite Kommen Jesu ist auch schon vorgegeben in der Schrift. Die ganze Welt wird global einen Weltleiter haben. Russland, China und Persien werden Israel angreifen. Gott wird sein Leib, die Gemeinde, hinausnehmen durch die Entrückung. Es wird die Endzeit kommen. Das zweite Mal, wenn Jesus auf diese Erde kommt, kommt er nicht als Retter, sondern als Richter. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Möchtest du nicht eine Gewissheit haben, dass Gott da ist, dass er dich liebt? Egal was für Krisen und Terror, ich stehe sicher in seiner Hand für alle Ewigkeit. Und wenn ich sage, Gott, nimm mein Herz, dann erfüllt er mich mit seinem Geist und ich habe Freude und Frieden in meinem Herzen. Beten wir zusammen. Herr Jesus, wir danken dir heute, dass du uns liebst. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Ich möchte bitten, dass kein Mensch aus diesem Raum hinausgeht, ohne diese Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und während wir beten zum Schluss, möchte ich dir die Frage stellen, einfach im Stillen. Wenn du heute sterben würdest, glaubst du, dass du gerettet bist? Dass dir deine Schuld vergeben ist? Dass du ein Kind Gottes bist? Dass er dich liebt? Dass der allmächtige Gott die Macht hat über den Tod? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Glaubst du das? Kannst du heute Morgen sagen, ja, ich glaube das. Ja, ich glaube das. Ich möchte ein einfaches Gebet vorsprechen. Du kannst es leise in deinem Herzen sprechen, also die genauen Worte. Retten dich nicht, aber Gott sieht dein Herz. Du kannst es ihm übergeben. Sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Vergib mir meine Schuld. Ich gehe immer wieder meinen eigenen Weg. Aber jetzt möchte ich deinen Weg gehen. Bitte komm in mein Leben und rette mich. Rette mich. Ich bitte darum in Jesu Namen. In der Schrift steht es, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber Gott spricht heute und sagt, erkenne mich. Dass ich dich lieb habe. I love you with an everlasting love. I love you. I love you. Come to me. Komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Gebet hörst. Ich danke dir, dass die Engel im Himmel jubeln, wenn ein Kind hinaufschaut und dich erkennt. Danke, wenn wir zu dir kommen, dass wir gekleidet sind mit deiner Gerechtigkeit, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir Kinder Gottes werden. Wir werden wiedergeboren endlich können wir deine Welt sehen, aus von einer geistlichen Warte. Wir sind wiedergeboren, unser Name ist eingetragen im Buch des Lebens. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Amen.